Willkommen zurück zum Heimkino-Praxis-Podcast. Wir machen heute mal eine etwas unterhaltsamere Folge, weniger technisch. Wir reden heute über unsere Film-Highlights der letzten 3 Jahre. Wir haben uns einfach mal alle Filme vorgeknöpft, die so in den letzten 3 Jahren erschienen sind und an die wir uns noch irgendwie erinnern können, im Positiven wie auch im Negativen. Mein Name ist Bert Kössler.
Und hier ist Florian Schäfer. Heimkinopraxis Podcast. Ja, wir haben das Ganze in Kategorien unterteilt, wo wir dann immer so unsere jeweiligen Highlights im Wesentlichen vorstellen. Wie gesagt, Bedingung ist, der Film ist aus 2019 oder neuer. Und natürlich, wir haben ihn gesehen, also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wir sagen jetzt hier nicht, der ultimativ beste Film, ganz sicher, weil wir alle gesehen haben, ist der, sondern wir haben auch mit Sicherheit ganz viele nicht gesehen. Aber fangen wir
oder weggelassen. Ja. Absichtlich weggelassen, ja, genau. Weil einfach sowieso zu viel drüber geredet wurde schon.
Und eine Kategorie, für die ich ja weniger bekannt bin, obwohl ich dir auch ganz viel schaue, aber ein paar Kommentare, die gehen immer so in die Richtung, ja, Florian, ja, Cineast, beziehungsweise offenbar kein Popcorn-Kino oder so. Nee, fangen wir mal mit der Popcorn-Kino-Kategorie an.
Kabum-Filme.
Bester Film, wo es laut kracht und die Action im Vordergrund steht. Bester Kabum-Film.
Mhm. Was hast du denn da? Oder fragst du es gerade mich?
Hast du da einen gesehen?
Definitiv, wir hatten den auch schon mal als Filmtipp. Und mein bester Kabum-Film ist aus den letzten Jahren definitiv Free Guy. Mit Ryan Reynolds, als der da quasi den NPC spielt in einem Computerspiel, in einem Multiplayer-Spiel und irgendwie zum Leben erweckt, so im Sinne einer künstlichen Intelligenz und plötzlich merkt, dass er ja eigentlich gar kein echter Mensch ist, sondern nur ein Computerspiel-Charakter,
der jetzt jeden Tag du den das gleiche erlebt. An, hattest du ja schon mal, aber mich spricht Ryan Reynolds null an und das Genre auch nicht, deswegen habe ich den ausgesessen, aber schön, dass er dir so gut gefällt.
Ja, den musst du dir wirklich antun.
Also ich fand einen ganz cool und auch was der Regisseur dann, wie er sich da ins Zeug fürs Kino gelegt hat in der Covid-Zeit und so, erinnert euch, und zwar Tenet war für mich schon so ein Mainstream-Kavum-Highlight und auch natürlich für meinen Geschmack war es dann wie immer bei Nolan zu steril und zu lang, aber es hat irgendwo seinen Stil, es war trotzdem super cool und natürlich dieses Vorwärts, Rückwärts, Seitwärts und Effekte und so hat Maßstäbe gesetzt und hat mir gut gefallen und war bis dato auch der einzige Film, wo unsere Nachbarn gesagt haben, was habt ihr letzten Abend gemacht?
Ja, Nolan halt, ne? Immer ein bisschen zu basslastig abgemischt. Das ist leider so. Kann man deshalb leider nicht so wirklich als Referenzfilm nehmen, um mal seine Anlage einzustellen. Nee. Keine Chance. Also egal welcher, sei das jetzt Interstellar, auch ganz schlimm. Oder ihr kennt das ja, könnt ihr die Liste selbst runterbeten. Cool,
ja. Den hat aber mit Sicherheit auch jeder gesehen.
Ja. Ich habe ihn auch bis heute nicht hundertprozentig verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach zu verworren.
Den Anspruch habe ich da nicht.
Ja, vorwärts, rückwärts, hin und her und dann irgendwie, aber trotzdem geil.
Ein Film, den ich jetzt mit Durchscrollen meiner Filmbuchhaltung hier noch gefunden habe, den ich tatsächlich auch ziemlich cool finde und den Regisseur finde ich, der macht oft Filme, die halt bis dato immer zumindest mal so ein bisschen lustig und unterhaltsam sind, und zwar Alita Battle Angel hat mir tatsächlich gut gefallen. Mhm. Ist schon eine Weile her, aber fiel auch in den Zeitraum.
Kann ich absolut auch unterschreiben. Müsste ich mal wieder gucken, es ist auch schon wieder eine Weile her.
Ja. Auch diese Rollerball-mäßige Szenen, ne? Das wurde ja eigentlich von Rollerball viel so eingebaut, dieses Spiel. Es hat irgendwie Spaß gemacht.
Übrigens auch sehr deshalb zu empfehlen, weil es da eine Edition gibt. Also ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich denke schon, es war jetzt keine Special Edition oder sowas, aber 4K, UHD und 3D Blu-ray in einem Paket. Sehr zu empfehlen, weil das ist definitiv auch ein Film, den man sich sowohl in 4K als auch in 3D sehr gut angucken kann.
Das leidige entweder oder.
Ja, brauchst ja nur 2 Player und musst halt synchron starten. Ne? Ja, da könnten wir mal noch einen Abriss drüber machen. Über 3D-Audio und 3D-Video in einem.
Dann habe ich festgestellt, dass meine, sage ich mal, Demomaterial-Szenen und so gar nicht so sehr aus den letzten Jahren sind. Also Da gab es zwar mit Sicherheit welche, aber irgendwie für mich nicht so die Highlights. Aber eine Szene, die mir noch in Erinnerung geblieben ist, der Film insgesamt ein bisschen länglich, definitiv. Kameramann hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, heute von heute mal, bei dem alles so ein bisschen nach Trübsal aussieht, aber dem jetzt nicht drum rumrennen. Ad Astra hat mal mindestens eine mega coole Szene, da wo er dann vom Himmel runterfällt, sage ich mal. Wenn man nur mal so Szenen anspielen will und wer den noch nicht gesehen hat, ist ganz cool. Ist dann hinten raus ein bisschen zäh, Science-Fiction-mäßig, fand ich. Aber zumindest als Szene fand ich das auch herausragend.
Ja.
Hast du noch einen
im Kabum? Ich habe noch einen, das ist jetzt aber auch schon fast offensichtlich. Und nein, es ist nicht Top Gun Maverick. Auch den kann man natürlich hier erwähnen, auch aus den letzten Jahren, definitiv auch ein Kabum-Film. Aber ich möchte ihn einfach an der Stelle nicht wirklich so empfehlen, weil da einfach schon zu viel drüber gequakt wurde da draußen. Und das ist einfach, naja, ich finde ihn ganz toll mal zum Vorführen, aber für mich ist es letztendlich einfach nur Kriegspropaganda.
Nach meinem Geschmack ist das ein 100, also für meinen Dafürhalten, ja, ich weiß, es ist ein bisschen anders, aber das ist doch ein sowas von Remake von dem alten. Also dasselbe nochmal. Und gerade die Eröffnungssequenz, die für mich das Beste am ganzen Film ist, dieses Highway to the Danger Zone.
Ja, natürlich.
Es ist natürlich ein bisschen feinkörniger und toller im Sound als der alte.
Ja.
Aber ich persönlich finde, es ist beim alten noch 10% besser. Es ist einfach noch mehr auf den Punkt von den Bildern her. Und beim neuen haben sie halt natürlich einen Tick variieren müssen. Da stehen dann mal ein paar mehr Leute im Bild und dann mal ein anderes Flugzeug und so. Aber er hat mich auch nicht so sehr verärgert unter dem Aspekt, dass ich den alten ja auch kenne. Es war für mich halt irgendwie, ja, halt nochmal aufgegossen. Naja, gut.
Ja.
Ich glaube, hat jeder gesehen
das,
und hat ja hier
sein eigenes. Das Schöne daran ist ja eigentlich diese manuelle Herstellung, also so viel wie möglich wirklich in echt zu drehen und nicht alles nur vom Greenscreen zu machen. Das ist eigentlich das Coole daran. Und dafür muss man ihn ja wirklich gewissermaßen loben. Aber naja, nee, der eigentliche Film, den ich empfehlen möchte an der Stelle, ist The Batman. Ja, darum geht's. The Batman ist, viele hassen ihn, keine Frage. Aber ich finde ihn einfach klasse gemacht. Es ist einfach mal so auf eine ganz andere Art. Es ist irgendwie so gar nicht der Batman, den man aus den letzten Jahren kennt, sondern es ist mehr ein Film noir geworden. Es ist kein so ein Actionfilm.
Ja, also und er hat schon interessanterweise wird er ja, also ich. Ob ich ihn mir nochmal anschaue, weiß ich nicht, weil er ist halt auch unheimlich lang und dunkel und zäh. Aber er hat schon was, auf jeden Fall. Wir haben ja da auch schon länger drüber ausgeholt. Und interessanterweise, wenn man sich so Making-ofs und so einen Kram noch reinzieht, obwohl der Film aussieht wie fast nur durch einen Flaschenboden gefilmt und so wie Kabinett des Dr. Caligari so uralt daherkommt, alles zu so viel Zentralperspektive, ein Gesicht in der Mitte vom Bild, fertig. Ist das doch so bis heute somit das herausragendste Beispiel? Also bei so einem US-YouTube-Kanal gab es eine Umfrage. Welches ist der Film, der am besten Virtual Production genutzt hat, eurer Meinung nach? Und dann Nummer 1, Batman. Mhm. Also Mandalorian ist ja auch sehr bekannt für, der war auch mit aufgeführt, aber The Batman gemischte Gefühle hinterlässt er. Aber in gewisser Weise war er sicher herausragend, ja.
Ja, für mich ist es so ein bisschen Comic-Verfilmung, wie sie sein sollten. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. So hätte ich es irgendwie gerne.
Also anbetracht der vielen anderen, die es gibt, genau,
ja.
Ist es für mich auch, geht er definitiv auch mehr in meinen, so mehr meine so Kategorie.
Alleine, dass er nicht so perfekt dargestellt wird. Weißt du, diese Szene, wie er da von dem Hochhaus runterspringt und seine Flügelchen ausbreitet und dann halt einfach die Landung mal so gar nicht klappen will. Das ist eigentlich das Schöne daran, dass es einfach, Batman ist da nicht so der Übermensch, wo immer alles funktioniert. Und die Technik rettet ihn, sondern es ist auch manchmal, naja, okay, eigentlich will ich das jetzt nicht machen hier, die Fledermaus. Ja, das gefällt mir
so. Und ohne jetzt in so einen Dauerklamauk in diese Richtung abzugleiten, du weißt, jetzt hat es ja vor 5 Minuten gesagt, wen ich da nicht so mag, auch bekannt ist für so Superheldenfilme der unkonventionelleren Art. Dürft ihr euch jetzt selber drauf kommen, was ich meine. Gehen wir zur nächsten Kategorie.
Die größten Überraschungen.
Genau, ja.
Ja. Meine größte Überraschung war ganz klar See How They Run. Das sagt wahrscheinlich vielen überhaupt nichts. Ja, das war ja auch das Ziel daran, genau. Ist so ein bisschen so ein Whodunit-Film, ja. Mhm. Da kann man ja, glaube ich, jetzt auch in einem Atemzug Knives Out nennen, und zwar beide Teile. Jo. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob der erste noch vor 2019 war, aber es kommt schon irgendwie so hin von der Zeit her. Die kann man definitiv empfehlen, und See How They Run schlägt genau in diese Kerbe rein, nur macht er das Ganze in einem Stil, der eher so ein bisschen wie The Grand Budapest Hotel rüberkommt. Ja, ist auch von den Schauspielern her sehr, sehr eng dran. Ja, also wir haben da Saoirse Ronan mit in der Hauptrolle und Sam Rockwell. Und ich mag einfach Sam Rockwell, das passt einfach so perfekt. Cool. Boah, er hat einfach so seine coole Art, und das läuft einfach. Das kann ich wirklich mal empfehlen. Ist halt wirklich da wird halt irgendwie so ein Mord in einem Theater begangen. Ja, so mehr oder weniger fast schon vor Publikum. Und dann geht eben so diese typische Detektivgeschichte mehr oder weniger los. Und das ist einfach so richtig cool gemacht und macht einfach mega Spaß, da zuzugucken. Das Genre wird da auch so ein bisschen leicht auf die Schippe genommen. Ja, das Ganze ein bisschen witzig gemacht. Also absolut sehenswert. Kann ich da nur empfehlen.
Das hört sich interessant an. Was hast du noch?
Tja, ich hätte sonst noch einen etwas auch weniger bekannten, und zwar Don't Worry, Darling.
Habe ich gesehen. Ich fand ihn nicht so gut.
Nicht so gut? Okay.
Aber da haben wir hier auch hausintern etwas diskutiert.
Okay, ja gut. Das ist ja das Schöne daran. Deswegen ist es ja eine Überraschung, sowohl positiv als auch negativ, aber für mich jetzt eher positiv. Geht so ein bisschen auch von der Art her, erinnerte mich das an, Mensch, wie hieß denn der hier mit Matt Get Damon? Get Out auch
ja,
schon mal.
Ja gut, die Auflösung und das Thema, da könnten wir jetzt diverse nennen. Die
Suburbicon, genau.
Ja. Nee, klar, richtig. Das Setting, dieses 50er Jahre, wo die alle richtig in dem Wendehammer wohnen da und so.
Genau, und also hier dann mit so einer Mischung was, Nope noch mit reingemischt. Ja, das war ja dann auch wieder gleicher Regisseur wie Get Out und so weiter. Ne? Das kommt irgendwo alles so in diese Ecke rein und gefällt mir hier einfach richtig gut, dass sie da so in dieser perfekten Kleinstadt irgendwo mitten in der Wüste leben, aber geht bloß nicht in die Wüste raus, ja, weil dann und bis das dann mal so zu einer Auflösung kommt, man ahnt es irgendwo schon, aber die Auflösung ist dann doch irgendwie gefühlt nochmal eine Nummer krasser. Ja, ich will jetzt nicht sagen Matrix, ich weiß nicht, wenn ich sage Matrix, ist es gewissermaßen ein Spoiler? Nein. Ja, jetzt wisst ihr aber, also wenn ihr die ganzen Filmtitel jetzt alle gehört habt, dann wisst ihr, ob ihr euch den Film angucken müsst.
Ja, Überraschung, genau, Don't Worry, der ist ja auch recht neu, genau. Bei mir Überraschung, aber definitiv von einem Studio, was, wie heißt denn das, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber die machen noch ganz viele, die sind bekannt für gute Horrorfilme, Midsommar. Ja, auch mal cool, ungewöhnlich in so einem Skandinavien-Ikea-Feeling. So, damit, hallo, weißer Kittel und so. Und dann ist in diesem komischen, wir feiern ein Midsommarfest. Und da kommt dann ein Horror rein. Ich fand den super cool.
Wobei cool ist er jetzt fast, also er ist natürlich cool in dem Sinne, aber also cool gelassen hat er mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also
es ist schon ein richtiger Horrorfilm. Also nicht so einer aus der Kategorie, traust du dich den zu schauen, du wirst wochenlang nicht gut schlafen. Also so die Kategorie gibt es ja auch. Das ist er nicht, aber ist so in der mittleren Gruselliga schon ein Gruseliger. Ja.
Ich muss aber sagen, er hat mich jetzt persönlich mehr geschockt als irgendwelche anderen Horrorfilme, die es da ein bisschen mehr drauf anlegen. Alleine diese Schlüsselszene am Anfang, ich glaube, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten.
Ja, ist schon ein bisschen, die ist ja schon explizit.
Da geht es doch schon kurz in den Magen, finde ich.
Ja.
Was hast du sonst noch?
Promising Young Woman hatte ich schon mal erwähnt im Podcast. Mhm. Definitiv auch überraschend aufgebaut. Das wäre vielleicht jetzt, wenn wir sagen Don't Worry Darling oder der, wenn wir die so ganz grob irgendwie sagen, ist so eine ganz grob ähnliche, haben ein paar Gemeinsamkeiten, dann würde ich jetzt wiederum den vorziehen. Und für mich auch eine Überraschung, der euch nicht überrascht, aber weil die Kritiken doch im Wesentlichen sehr negativ waren und ich dann auch wirklich sowas von gar nichts mehr erwartet habe, war Matrix 4 oder wie der heißt. Da okay. War ich... Also irgendwie ist ja so, auch wenn ich den ersten und so mega ja, war so ein Kinodurchbruch, habe ich damals gefeiert im Kino und Matrix 1 und so. Aber man muss ja sagen, und dann 2 und 3, gut, sprechen wir nicht drüber. Aber auch der erste ist ja doch in die Jahre gekommen mit seiner bierernsten Message und so. Und in dem Sinne fand ich dann den vierten eigentlich irgendwie cool. Allein schon jetzt nur einen Punkt rauszugreifen, ihr habt den ja wahrscheinlich alle gesehen. Ich fand es irgendwie lustig, die Sonnenbrillen. Die sind ja auch generell schon legendär, aber im ersten war das halt noch so die Kategorie ernst gemeint. Ja. Und in dem ist er dann eine bunter und blauer und schräger als die andere und passt irgendwie trotzdem. Also fand ich eben im Sinne einer Überraschung überraschend gut, wenn da auch sicher einige im Negativen überrascht hat. Aber für mich hat sich
gelohnt. Die ersten paar Minuten fand ich vor dem Hintergrund schon überraschend, weil ich dachte jetzt echt, was wird denn das jetzt? Macht ihr jetzt ein Remake mit schlechten Schauspielern oder was? Ja, bis sich dann rausstellt, Computerspiele, alles klar. Ja, da wird es dann schon interessant. Also ja, hat mich nicht vom Hocker geworfen, aber es war schon
ist sicherlich auch sehr
trotzdem okay. Ja. Ja. Mhm. Was hast du denn sonst noch?
Ich habe einen, den bringe ich jetzt eher in einer anderen Kategorie, wie das so ist mit einer Mehrfachbelegung.
Okay,
genau, dann würde ich jetzt schon zur nächsten Kategorie übergehen, auch Überraschungen im Sinne von Enttäuschung. Also Enttäuschung nicht zu verwechseln mit schlechtester Film, weil es gibt ja Filme, von denen man nichts erwartet und dann auch keine Täuschung erleben kann. Und die Enttäuschung ist ja, sie folgt auf eine Täuschung. Man erwartete was und dann kam weniger.
ja, das ist ja das Positive daran.
So, vom Wort her, schönes Wort. Ja, aber von denen, die tatsächlich ich gesehen habe, ohne Anspruch auf irgendwie Rekorde, relativ vor kurzem erst gesehen, auch wenn er schon ein bisschen älter ist, ist Rambo Last Blood. Also Rambo 1 bis 3, finde ich, die haben alle was, sind irgendwo cool. Also ich meine, wäre jetzt Blödsinn zu sagen, mir gefallen ja alle Rambos nicht und der auch nicht, sondern ich fand jetzt den letzten auch nochmal besonders schlecht. So bierernst durchgehender Mexikaner-Hass und irgendwie so und ja, dann halt noch ein bisschen so noch irgendwo, weil das halt offenbar dann so ein bisschen sein FSK 18 nochmal hier und da abgeholt und naja gut, brauchen wir nicht länger drüber ausholen.
Ich frage mich aber, wann hat er die ganzen Tunnel gegraben?
Ja.
In seinem Garten da.
Bullet Train hatte ich schon mal schlecht geredet. Es war trotzdem eine Enttäuschung, aber wirklich in dem Fall nicht Enttäuschung, dass ich sage, das war auch einer der schlechtesten Filme, wo möglicherweise Rambo irgendwo noch mitspielen würde. So ein Bullet Train war ja definitiv irgendwo okay, aber da hatte ich halt echt viel erwartet und dann war er für mich nix. Ja, was hättest du so als Enttäuschung?
Oh. Oder werden mich jetzt alle hassen dafür? Black Adam. Meine größte Enttäuschung gewissermaßen, wobei Enttäuschung, ja, ich hatte auch nicht wirklich was erwartet davon.
Was habe ich gar nicht
gesagt. Es würde halt der x-te The Rock-Film werden. Ja, es war ja irgendwie klar, dass das nichts wird. Und ja, ist doch so. Also immer wenn der eine ernste Rolle spielt, ja, dann wird's
hätte die Rolle schon auch mit dem Schauspieler besetzen können.
Ja, also zum Beispiel mit Vin Diesel. Oh nein, das wäre kein Stück besser geworden. nein, die haben ja, sind ja alles auf ihre Art interessante
Schauspieler. Und da hattest du also viel erwartet.
Nee, hatte ich überhaupt nicht. Gut. Das ist wieder so ein Superhelden-Ding. Das hätte ich jetzt echt nicht gebraucht, beziehungsweise Superhelden, naja, Superkräfte-Filmchen. Das war einfach so, also mach doch mal irgendwas mit Handlung und wo es nicht nur darum geht, irgendwelche tollen Effekte zu zeigen. Das ist so, ne, vergiss es. Nicht mein Fall. Ebenfalls in der gleichen Kategorie Morbius. Das war für mich auch so, was wollte der jetzt sein? Wollte der jetzt irgendwie ein Horrorschocker sein? Ne? Also laut Cover ja irgendwie schon, aber dann war es dann jetzt ein Werwolf-Film oder so? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann den nicht wirklich einordnen, vor allem nicht in einer positiven Kategorie. Das ist so. Aber das, wie gesagt, alles Filme, von denen ich nicht viel erwartet hatte, wovon ich komischerweise dann doch irgendwie immer wieder viel erwarte, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste, sind, du lachst, sind Roland Emmerich-Filme.
Ja, das solltest du allerdings
sehen. Ich meine, das war ja mal
so. Bleibt man noch in der Schule.
Ja, irgendwie schon, ich weiß, es tut mir ja auch leid, aber Ich bin da halt irgendwie noch so von noch, Independence Day und von Godzilla aus den 90ern.
Dann gab's noch so einen Flugzeugfilm, den ich nicht gesehen habe. Oder welchen meinst du?
Mit Emmerich, ja, das war einmal dieser, was war denn das hier, so ähnlich wie Pearl Harbor, nur halt in Emmerich, ne? Den gab es irgendwie in den letzten Jahren. Mensch, sag mir es doch, ich habe schon den Titel verdrängt.
Pearl Harbor war schon so Dingens, nicht so.
Ja, der war ja wenigstens irgendwie, naja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber worum es mir eigentlich geht, ist Moonfall.
Naja.
Das war so, ach komm, Leute, der Mond ist eine künstliche Struktur.
Dann schaut doch stattdessen Ad Astra.
Ja, das ist wahrscheinlich besser, ja. Nee, Ad Astra ist definitiv da besser weggekommen bei mir. Nee, das war mir mit Moonfall, das war mir einfach alles zu blöd und von zu weit hergeholt. Also, was ich da sagen muss, was mir da in Richtung Mond, was mir da einfällt, was mir viel besser gefallen hat, da gab es mal diesen Film Die Zeitmaschine. Das war irgendwie so auch so ein Remake, ich weiß nicht, wann der war. Ja. 2009 oder sowas in der Richtung, irgendwo um den Dreh rum gab es den. Und wo der dann plötzlich in der Zukunft aufwacht, anno, weiß ich nicht, 38 oder sowas, 2038. Und dann siehst du so am Himmel den Mond, wie er so halb zersplittert ist. Und sich natürlich daraus auch diverse Sachen ergeben haben, weil der einfach nicht mehr am Stück ist, aber der ist jetzt quasi dann so eine Art Saturn mit so Ringen, beziehungsweise eigentlich nicht Ringe, sondern halt mehr so in alle Richtungen zerstreut. Und das hat mir da viel besser gefallen von der Darstellung her. Aber bei Moonfall, das war einfach nur noch völlig surreal und überhaupt nicht mehr glaubwürdig. Ja. Also nicht mal in Ansätzen.
Ach, also bei den klassischen Superhelden-Kram, was heißt klassisch, was jetzt in den letzten Jahren so in Mode ist, das ist ja schon mal generell nicht meins. Habt ihr, glaube ich, mittlerweile mitbekommen, wer das mal hört, den Podcast. Aber ein Film, der mich dann trotzdem noch mal enttäuscht hat, war, ich weiß auch nicht, warum ich den sehen muss. Ja, natürlich, weil er einen vor allem tollen Sound hat. Aber auch der hat mich dann nicht umgehauen, weil er durchgehend nur rumdröhnt, und zwar Godzilla 2. Und ich mag zum einen nicht so, wenn Effekte so krass vernebelt werden und was ich am aller, es ist so Effekte, wo ich was gegen habe, sind Lichtblitze. Und, okay, und da fallen so viele Superhelden-Sachen raus, wenn es dann nur um Blitz und Zabbelibums und dann noch im Nebel und dann Godzilla und das irgendwie nur, also es war 2 Stunden Kopfweh. Ja gut, auch noch so ein Teil 2, Zombieland 2, da fand ich den ersten irgendwie damals so voll lustig und den zweiten so ein richtig blöder Humor, der mich gar nicht abgeholt hat, wo irgendwie alle, einer unsympathischer als der andere und dann auch nur dieses ganze amerikanische Meta-Geschwätz, so, also quasi, naja, aber der Film, der einen Vogel abschießt, den hatte ich, glaube ich, mal deswegen ausgeliehen, weil wie heißt der, David F. Sandberg oder sowas, ist ja auch so ein Nachwuchsregisseur, der so mit, den habe ich in meiner Kurzfilmliste von letztem Mal auch mit drin, der auch durch kleine Kurzfilme dann zack, bumm, zum Mega-Regisseur geworden ist, und zwar Lights Out zum Beispiel, hat er als Kurzfilm und dann eben auch Langfilm gemacht und dann zack, bumm, noch budgetmäßig vervielfacht, so wie das bei vielen solchen Regisseuren war, wie Sam Raimi oder Peter Jackson, ja auch auf ein paar Jahre früher schon. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Shazam ist der auch der Regisseur, nachdem er halt davor mit fast keinem Geld Filme gedreht hat. Und deswegen wollte ich den dann mal sehen, und da sagt er mir auch vorher gar nichts. Also ich spreche von Shazam 1, weil jetzt gibt es ja auch 2, und den habe ich sogar, jetzt kommt's, nach dem ersten Drittel ausgeschaltet. Das war mir so dämlich. Und so irgendwie so schlecht, diese Höhle mit, da kommt ein Zauberer, allein dieses Blitzsymbol auf dem Cape, das ist da irgendwie alles so, ich weiß nicht, minderwertig irgendwie. Auch der Humor war so dreimal abgestanden.
Der Humor geht ja so in Richtung Dumm und Dümmer. Ne? Das ist ja also Kinder, die Superkräfte bekommen. Yay, was können wir alles Blödes damit machen? Kann man jetzt mal witzig finden, aber ich finde, jetzt ist auch nichts zum dritten Mal angucken.
Ich gönn's den Leuten, die sich drüber freuen, aber ja, in dem Fall musste ich dann mal, irgendwann habe ich gedacht, ich muss jetzt auch mal einen Film abbrechen, weil es ist doch jetzt klar, dass mir der nicht gefällt. Manchmal ist es ja dann auch doch sehr früh klar, eigentlich meistens, und dann schaut man es halt doch zu Ende, und in dem Fall kann ich jetzt also nicht beurteilen, ob das Ende noch alles rumgerissen hat. War vielleicht so.
Nein, hat es nicht. Es ist so ein typisches Superheldenfilmende, ja, da wird dann noch gekämpft.
Naja.
Kannst du aber auch Transformers 2 nochmal angucken. Ja, ganz klar. Tja, was haben wir sonst noch? Die, also nächste Kategorie?
ganz andere Kategorie, und zwar nicht aus den letzten 3 Jahren, zumindest mal von Drehzeitraum, sondern sogenannter Back-Catalog-Release, was ja für unsere Hörerinnen und Hörer relevant ist auch, die sich die Filme kaufen und sich dann auch freuen, wenn dann so ein Asbach-Uralt-Film nochmal neu released wird. Und da sprechen wir höchstwahrscheinlich von 4K, also über meinen Varianten auf jeden Fall, wo es dann umso erstaunlicher ist, dass so ein alter Film wie der jetzt nochmal erstrahlt und ertönt. Ich fange mal direkt an. Also bei mir, einer Filme, der mich sowieso gigantisch geprägt hat und ich dann schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen hatte, Pulp Fiction. Also es hat mich nochmal so aus den Socken gehauen. Der Film für mich persönlich, kennt ja wahrscheinlich jeder, und der wurde auch ganz toll nochmal in 4K rausgehauen. Ich nenne gleich die anderen auch noch, weil auch so ein weiterer Lieblingsfilm, der auch in den Zeitraum fiel, von der Veröffentlichung zumindest, ist Escape from New York, also zu Deutsch Die Klapperschlange von John Carpenter. Der sieht auch im Rahmen des Möglichen toll aus, ist halt deutlich günstiger und noch ein bisschen früher als Pulp Fiction. Das heißt, der kann ja nicht ganz so mithalten qualitativ, aber das, was drin steckt, wurde rausgeholt. Und super toll für Filmkorn-Fans. Nicht das gröbste Filmkorn, aber doch ein relativ starkes, aber mit einem tollen Punch im Bild und finde ich auch, da haben wir doch die Lichtblitze, die mir sogar mal irgendwie so ein bisschen gefallen. Man in Black 1. Auch toll. Den sollte man echt nochmal in 4K sehen, wenn der Film grundsätzlich gefällt. War auch ein tolles Release, was mir noch
einfällt. Ja, Lichtblitze ist da jetzt wirklich ein sehr gutes Stichwort. Haben sie dich wohl auch geblitzt, Dings, ne?
Tja.
Naja.
Hast du da was ausgegraben?
Ich habe da relativ wenig allerdings auch an der Stelle, wobei ich jetzt auch sagen muss, dass ich jetzt nicht unbedingt jeden Film, der neu released wird, da gleich mir anschaffen muss. Weil häufig ist es dann so, ich habe die dann schon so oft gesehen, dass es sich einfach nicht mehr lohnt. Weil ich mir genau sage, den guckst du jetzt vielleicht noch 2-mal im Leben an oder so maximal. Da lohnt sich der Kauf von so einer Blu-ray nicht. Oder von UHD in dem Fall. Ist zwar hier ganz ähnlich, und zwar Reservoir Dogs, also auch ein Tarantino, der Vorgänger quasi.
Den habe ich in 4K jetzt noch nicht gesehen, aber das werde ich ganz sicher.
Ja, lohnt sich auch definitiv, also stochenscharfes Bild, du denkst wirklich nicht, dass der schon so alt ist, in Anführungszeichen.
Die hatten ja auch auf diesem sehr niedrig empfindlichen Filmmaterial gedreht, was sehr von Vorteil ist, weil das holt natürlich das Maximum raus, 35 mm in ISO 50 oder sowas. Oder noch niedriger.
Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt hauptsächlich deshalb geholt, weil es die Steelbooks-Version davon gibt. Und ich als Steelbook-Sammler, da finde ich, da müsste der Film dann schon mal her, zumal ich den überhaupt noch nicht hatte.
Muss ja auch schick aussehen. Ja.
Weil das Ding ist ja ganz, ganz schick gemacht da mit dieser durchsichtigen Kunststoffhülle noch um das Steelbook rum, wo dann das Ohr drauf gedruckt ist. Sobald du die Hülle wegschiebst, dann reißt du dir quasi das Ohr ab.
Ah ja, okay.
Das ist halt schon ein bisschen schön auf den Film angespielt und alleine deswegen wollte ich das Ding jetzt haben. Aber lohnt sich definitiv. Das ist so ein Ding. Was man vielleicht auch noch reinnehmen könnte oder was auf jeden Fall mal Erwähnung finden sollte, zumal wir ja so eine Art von Folge jetzt nicht gleich wieder machen werden, ist definitiv noch Daylight. Das gehört da definitiv rein, auch wenn ich weiß gar nicht, ob der 2018 war.
Turbine Release, schon bekannt, aber ich habe den in diesem Release nicht gesehen. Also,
also den sollst du auf jeden Fall mal antun. Was
es Release gab, ist bekannt, ja.
Weil, also Atmos, definitiv eine Referenz. Also selten so viele Effekte von oben gehabt, wo du wirklich so mittendrin sitzt. Er ist halt dummerweise vom Film her sehr, sehr nervig, weil da permanent diese dummen Leute da drin sind, die da rumschreien voller Panik. Und das nervt irgendwann so dermaßen. Ja, aber der Moment, als da der Tunnel einstürzt,
ist doch so. Das hört sich so in Real Life so ein bisschen ätzend an. So, ist zwar an sich schön, aber das sind halt die ganze Zeit dumme Leute, die rumschreien. Da habe ich irgendwie schon nicht mehr so viel Lust.
Immer diese blöden Katastrophen. Ne? das ist aber wirklich so. Der Tunnel ist schon eingestürzt und die sitzen da unten. Natürlich haben die Angst um ihr Leben, völlig klar. Aber das ist wirklich so ein permanentes
Gequäke. Das war eine Zeit lang auch in Mode bei so Katastrophenfilmen, dass dadurch so gehypt wird, indem die alle schreien. Ja,
da hast du das Gefühl, da steht überhaupt keiner unter Schock, sondern die müssen alle nur da sein und sich anschreien und wer jetzt den besten Plan hat. Das nervt mich einfach total. Vor dem Hintergrund, ultra nerviger Film, aber irgendwie ist es halt doch so ein 90er-Ding und hat so diese, bringt so wieder diese 90er-Kino-Feeling-Geschichte wieder rauf. Ne? Von daher Empfehlung alleine schon
beginnt
deshalb.
Mit der Marlboro-Werbung und dann geht's los.
Genau. Und dann aber natürlich der Atmos-Sound ist einfach absolut grandios.
Okay.
Ja. Ja, nächste Kategorie wären, ja, wie soll man das nennen? Feel-Good-Filme. Und zwar jetzt nicht irgendwie, dass man da irgendwie psychologisch aufgebaut wird, sondern eher in dem Sinne, ja, einfach so Filme, die sind einfach gut gewesen und man hätte es irgendwie gar nicht erwartet, oder? Kann man das so sagen?
Also was ich da reingepackt habe, sind so Filme, die, klar, jetzt erstmal keine Mega-Horrorfilme, das vielleicht, aber nee, wo ich einfach dann denke, ach, das war doch jetzt so ein schönes Filmerlebnis, so teilweise auch das Gegenteil von Überraschung, sondern viel erwartet, viel bekommen. So, die sind da definitiv auch drin. Du hattest schon einen genannt, den ich da drin habe, und zwar Knives Out. Mhm. Denn das war für mich auch so, ich meine, dieses Agatha Christie-Setting und dann gescheit umgesetzt und das war doch einfach ein schöner Filmabend. Einen anderen hatte ich schon mal als allererstes genannt, das war Le Mans 66. Der ist definitiv auch so einer, so zurücklehnen und Spaß haben.
Ja, ganz klar. Also einfach geht immer wieder. Das ist auch so ein richtig schöner Vorführfilm, wenn mal irgendwie Leute kommen und du weißt nicht, was du gucken sollst und was die so für einen Filmgeschmack vielleicht sogar haben. Dann haust du den einfach rein, der geht auf jeden Fall. Und alleine dann spätestens bei der Szene, als sie dann da den Henry Ford einmal im Auto rumfährt und der da drin sitzt und sich fast in die Hose macht. Alleine deshalb lohnt sich der Film ja immer wieder.
So grundsolide.
Ja, das ist einfach ein ganz großes Kino, meiner Meinung nach.
Und dann auch noch so ein bisschen, also bei allen Filmen, die ich da habe, gehört auch dazu so Wohlfühlfarben, also so auch so gediegenes Grading, so hochwertig.
Ja.
Auch für mich, also wir haben jetzt einiges an Tarantino, war definitiv auch Once Upon a Time in Hollywood so ein Film, ist ja sehr lang auch, aber also ich habe da meinen Spaß gehabt von Anfang bis Ende. Das ging also mit diesem hohen Aufwand im Sonnen und im sonnigen California in den 60er Jahre. Und Tarantino hat da auch seinen Spaß gehabt, wie die ganzen Leute, wie man Eindruck hatte. Also das war für mich auch so ein richtiger Genussfilm.
Tipp da an der Stelle mal, wenn man den noch nicht gesehen hat, dann auf jeden Fall mal bei Wikipedia die Liste der Charaktere durchgehen. Also jetzt nicht der Schauspieler, zwangsläufig natürlich auch die, aber wen die spielen, ja, weil das sind dann doch so ein paar Leute dabei, die hat man mal gehört vom Namen her, aber weiß oft nicht so richtig, wer war denn das jetzt nochmal genau? Ja, wer ist denn jetzt hier ein Roman Polanski oder sowas? Ja, war das jetzt ein Schauspieler oder ein Regisseur oder was auch immer? Ne? Ja. Zumindest mal, dass man weiß, wer diese Personen sind, weil dann macht der Film aus meiner Sicht auch viel, viel mehr Spaß, wenn man dann irgendwie merkt, ja, wie die jetzt miteinander zusammenhängen und irgendwie warum da wer wie auf die Schippe genommen wird und so. Ne?
Da ist auch natürlich streitbar der Film, sowohl diese Tarantino'sche Geschichtsverdrehung, aber da gibt es ja auch irgendeinen Begriff, für den mir gerade nicht einfällt. Also es ist ja nicht so, dass er da allen Ernstes irgendwie behauptet, das war genauso speziell bei diesen Polanski-Morden und der Manson-Sekte und den ganzen Kram. Ja. Das ist ja bekanntermaßen ganz anders gelaufen. Es ist dann eher wie bei Inglourious Basterds, das Ende von Hitler, so in die, das genau. ist die Kategorie. Und was anderes, wo es dann auch immer so Interview-Schnipsel, die dann in so wie heißt, Clickbait-Artikeln gelandet sind, so ging es immer wieder und immer noch um wie heißt er hier, Bruce Lee. Dass der halt da, ne,
ja, da war es schon ein bisschen wegkommt,
rassistisch und so war er nicht und blablabla, dradrudala. Also ich meine, will ich jetzt gar nicht so abwerten, aber wenn man darüber hinwegsehen kann oder so, das hat jetzt für mich den Film nicht schlechter gemacht, auch wenn ich verstehen kann, dass man sich da
Man muss halt einfach akzeptieren, dass es kein Tatsachenbericht ist, sondern dass es wirklich eine verdrehte Geschichte, Darstellung der Geschichte ist. Und das ist, dann darf das ruhig auch ein bisschen überzogen sein.
Für mich ist Bruce Lee immer noch ein cooler Typ. Das hat jetzt nicht irgendwie der Film geschafft, den da so gesehen als Legende zu zerstören. Nee, so gesehen sehe ich das entspannt. Aber das waren so die Sachen, wo wie viel Clickbait-Artikel da drauf ging. Ja. Dass irgend so ein Verwandter vom Stuntman mit dem Echten da wieder gesagt hat, ich finde es übrigens auch blöd und so. Und es wurde dann so im letzten Satz vom Artikel vergraben. Und das war dann die ganze News. Ja, noch so ein erwartungskonformer Film, den ich auch nicht sagen würde, oder das heißt nicht, bei Hollywood fand ich ihn ja ganz gut, aber wo ich nicht sagen würde, ist jetzt ein insgesamt Meisterwerk, weil dafür war er an vielen Stellen viel zu uninnovativ und hat eigentlich abgekupfert, aber trotzdem hat er mir einen schönen Filmabend beschert, ist Joker. Weil der ist ja ganz klar von, wie heißt er nochmal, diesen zwei Scorsese-Filmen extremst inspiriert, der eine wie heißt das, The Showmaster oder sowas, ne, so ähnlich. Mhm. Also im Prinzip, deswegen spielt ja auch De Niro wieder mit, weil als Bezug darauf, im Prinzip in dem Originalfilm spielt De Niro, der jetzt der Joker ist und der einen komischen Showmaster hinterher stalkt. Und jetzt ist es ja der Joker, der dem Showmaster hinterher stalkt und der Fan ist. Also im Prinzip, das haben sie ganz klar nochmal aufgegossen und so. Aber wie wir es vorhin von The Batman hatten, so von wegen unserer Art Superheldenfilme, wo wir was mit anfangen können, hatte ich schon bei Joker einen schönen, gediegenen Filmabend. So gesehen war es auch eine Art Feelgood, auch wenn der jetzt nicht gerade positive Vibes so sehr hat, aber dieses ganze Retro-Ding und New York im Dreck und so, das war da schon genüsslich ausgebreitet.
Ein leichter Hauch von Gesellschaftskritik ist da ja doch drin in dem Film.
Ja, auch nicht auf die brillanteste Art und Weise und so, aber es war mal mindestens schön anzuschauen und der Joaquin Phoenix hat sich da auch verwirklichen können.
Ich denke, man muss jetzt auch nicht immer gleich jeden erschießen, nur weil er sich ein bisschen doof benimmt, aber ja, irgendwo ist es dann doch verständlich und nachvollziehbar. Ne? Es wird ja auch teilweise sehr krass dargestellt. Also. Naja, ja, Joker auf jeden Fall immer wieder einen Blick wert. Das ist auch so, wird wahrscheinlich einer meiner All-Time-Favorites sein, schätze ich mal. Der nicht aus Tarantino-Hand ist.
Na, ja, immerhin, ja.
Ich habe auch noch zwei wunderbare Filme, die so in diese Kategorie Feel-Good-Filme passen. Das eine ist kürzlich erst gesehen, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, The Outfit, Verbrechen nach Maß. Sehr, sehr interessanter Film über einen Schneider, der, ja, so, ich sag mal, die Mafia mehr oder weniger auch mit ausgestattet hat. Also jetzt nicht nur die Mafia.
Die waren immer gut gekleidet, ja.
Ja, richtig, klar, die mussten sich ja gut anziehen.
Endlich mal die Doku darüber.
Ja, das ist quasi die Doku darüber und so ein Schneider, der ja da auch jetzt mit seinen Kunden da in seinem Laden sitzt und die vermisst von oben bis unten und so, der bekommt da natürlich auch sehr viel mit. Ja, und dann wurde quasi diese Schneiderei auch als geheimer Briefkasten für die Mafia mitgenutzt. Und der ignoriert das immer so schön, wie die da kommen und ihre Briefchen da reinschmeißen. Ja, ist also quasi eine wirklich vertrauenswürdige Person im Sinne der Mafia. Und dann nimmt das Ganze aber doch recht interessante Züge an, als er dann unfreiwillig quasi mit in die Machenschaften der Mafia hineingezogen wird. Man muss dazu sagen, es ist ein Kammerspiel. Der ganze Film spielt nur in diesem Laden. Und es gehen da eben verschiedene Personen ein und aus und da wird auch der ein oder andere mal ein bisschen umgebracht und so. Na, das muss man schon. Ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall ein extrem interessant gemachter Film, der jede Minute wert ist. Also den will ich mir auf jeden Fall noch mindestens einmal mehr angucken. Das
hört sich gut an.
Lohnt sich definitiv, ja. Ja, und ein weiterer Film an der Stelle auch relativ vor nicht allzu langer Zeit jetzt erst im Streaming erschienen, The Menu. Also wo es praktisch um so ein Feinschmecker-Restaurant geht, das ein junges Paar besucht und der Chefkoch da ist einfach total durchgeknallter, ja, gespielt von Ralph Fiennes. Mhm. Der kann ja auch so ziemlich alles irgendwie, ne? Das ist genau der Richtige dafür. Besetzung ist wirklich absolut genial. Und dann geht es so in so eine Richtung, du hast es schon erwähnt, Midsommar. Also es geht ein bisschen auf die Art läuft das Ganze dann hinaus. Also der kocht dann am Ende nicht nur Gemüse und Fleisch und Fleisch jetzt auch nicht unbedingt nur von den üblichen Quellen, sondern das wird dann schon ein bisschen sehr interessant. Ja, es geht jetzt, also in die Richtung geht es jetzt nicht, aber ich sag mal so, da wird nicht nur das Menü flambiert. Mehr sage ich jetzt nicht, sonst wäre es gespoilert.
Aber ist ein Feel-Good-Film, wir sind bei der Feel-Good-Kategorie.
Es ist ein Feel-Good-Film in dem Sinne, dass er einfach Spaß macht und dass du irgendwie das Gefühl hast, Mensch, das ist einfach, das nimmt dich richtig mit. Also definitiv sehr, sehr sehenswert. Ja, was haben wir noch? Nächste Kategorie?
Bester deutscher Film.
Bester deutscher Film. Oh, ist immer sehr,
in dieser
sehr
Zeit. Ich habe etwas erschreckt festgestellt, dass ich glaube, ich habe ein paar mehr deutsche Filme gesehen, aber die waren dann zumindest nicht von 19 und neuer. Und vielleicht will ich es auch mal ein bisschen mehr wieder tun oder vor allem auch Quellen auftun, wo man die findet, weil ich springe jetzt nicht so auf Manta Manta an. Der würde jetzt vielleicht hier reinkommen, wenn ich ihn gesehen hätte, aber das spare ich mir dann doch auf. Da waren die Kritiken dann doch zu vernichtend. Til Schweiger, Selbstbeweihräucherung. Wobei ich den ersten und diverse andere mit ihm gut finde, aber sobald es immer ist, Til Schweiger kriegt freie Hand, um sich selbst als den tollsten Typen des Planeten darzustellen, garniert mit schlechtem Humor, dann bin ich da raus. Systemsprenger, hatten wir auch schon mal erwähnt. Das ist so ein Film, der dann auch sehr bekannt geworden ist. Ich glaube, in der Kategorie ganz grob gibt es noch diverse mehr, aber die sind eben nicht so ganz breit bekannt geworden. Aber der war cool und jetzt zumindest mal auch für die deutsche Filmbranche freut mich das extrem und ich fand den auch zumindest mal sehenswert und grundsolide. Was soll das anders sein? Im Westen nichts Neues. Gibt es auch viel dran zu kritisieren und so, aber schlecht war der jetzt wirklich nicht. Und wie gesagt, dass das überhaupt so einen Riesenerfolg gab, hoffe ich, dass es eine gewisse Belebung der deutschen Filmbranche gibt. Zumal es da auch wirklich, das ist natürlich wieder ein Kriegsfilm irgendwo, aber irgendwo, ja, 100%. Aber
leichte aber Tatsachenverdrehung am Ende, ne?
Das fand ich auch allerunnötigste. Also das hätte es einfach nicht gebraucht, sowohl diesen Chef, der da die in die Schlacht schickt, den es ja irgendwie echt gab, aber diese Schlacht gab es nicht und dann stirbt er auch entgegen des Filmtitels nicht in so einem namenlosen Nebenduell, sondern beim großen Tamtam und damit ist der Filmtitel eigentlich im Eimer. Damit halt nochmal viel geballert werden kann. So habe ich den Eindruck.
Schade, also
es wird schon viel drauf gesetzt auf möglichst viel Kämpfen im Dreck.
Weil ich glaube, da ging es jetzt gar nicht mal unbedingt um das Geballer. Also ich würde ihm gar nicht mal unbedingt diese kleine historische Ungenauigkeit vorwerfen, in dem Sinne, weil natürlich das Ganze für so einen gewissen Extra-Kick am Schluss nochmal sorgt, weil das Ziel von dem Film ist ja in erster Linie zu zeigen, wie sinnlos eigentlich Krieg ist.
Ja,
das ist ja auch die einzige Art, wie man in Deutschland Kriegsfilme produzieren darf.
Jetzt würdest du dir jetzt mal so einen heldenhaften Rommel der Wüstenfuchs oder so Neuauflage.
Absolut so, nicht. Wir hatten das Thema schon mal diskutiert, als es um Jojo Rabbit ging. Das ist gar nicht so lange her, ein paar Folgen. Aber hier ist es halt so, dadurch, dass er dieses zusätzliche Drama am Ende nochmal reinbringt, hat das für mich so ein bisschen aus einem anderen Grund rausgerissen, nämlich der Film ist ein richtiger Feel-Bad-Film geworden dadurch. Ja, also ich mag ja generell Kriegsfilme nicht so sehr, weil sie einfach eben dadurch, dass sie zeigen, wie dämlich eigentlich alles sein kann, sie vermitteln immer so ein schlechtes Gefühl dabei. Geht irgendwie gar nicht anders bei mir. Also ich kann mir keinen Kriegsfilm angucken, so nach dem Motto, boah, guck mal, wie toll das da alles knallt. Ja, das geht bei mir einfach
die
nicht.
Filme und auch, ja, die da darauf ausgelegt sind.
Ja, und genau bei dem ist es halt so, der drückt dir am Ende nochmal so richtig eins rein und sagt dir, es ist nicht nur alles saumäßig sinnlos, es ist sogar super saumäßig sinnlos.
Ja
und genau Fantasie. Das, ich denke mir die ganze Zeit, Mann, ihr Idioten, warum sagt ihr nicht einfach nö?
Ja, beziehungsweise es ist ja schon, gut, es ist zum einen eine Romanverfilmung und zum einen ein Roman, der sich auf die Geschichte bezieht. Und dann ist es sowohl dem Roman als auch der Geschichte dann veruntreut, wo man sich denkt, es war schlimm, auch ohne es zu verdrehen bereits. Also das nimmt dem so nach Motto, sonst ist es ja nicht schlimm genug, wir müssen es nochmal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ich finde den Titel ja eigentlich vom Buch schon, hat denn eine knackige Aussage, so, wo ist unsere Hauptperson gestorben? Bei einer Schlacht, die keine Schlagzeilen wert ist, weil es ja da jeden Tag so ist.
Ja.
Und das ist schon mal ja für sich eine ganz schöne Aussage. Ne, die Quiet on the Western Front, es war wieder ruhig, in Klammern sind halt jeden Tag 1000 gestorben. So ungefähr. Und genau diesen Punkt macht dann halt der Film dummerweise irgendwie nicht mehr. Speziell den mit dem, wie ist er gestorben, in einem Tag, wo es heißt, da war all quiet. War ja nicht dann, also es ist dann einfach unpassend. Naja, nichtsdestotrotz unterm Strich guter Film und sehr erfreulich, dass er dann auch so überschüttet wurde mit unter anderem Oscars.
Gar keine Frage. Und alleine schon wegen der Musik absolut sehenswert.
Also, ja, war auch.
Genial, genial die Musik. Auch da, wir hatten den Podcast-Tipp schon gegeben, die Scoresnacks. Auch da ist die Filmmusik mal behandelt worden und da erfahrt ihr, warum die eigentlich so genial ist. Und das ist wirklich, allein deshalb lohnt er sich schon.
Ja.
Ich hätte noch einen positiveren an der Stelle. Etwas positiver eigentlich auch nicht wirklich, aber und zwar die Schwimmerin.
Mhm.
Kann man jetzt sagen, oh, schon wieder so ein Film mit Schweighöfer, der hatte aber nur eine Nebenrolle eigentlich. Es geht um ein paar syrische Flüchtlinge, ein Thema, das wir alle nicht mehr hören können irgendwie. Aber trotzdem gibt es einem nur so ein bisschen den etwas anderen Einblick in dieses ganze Flüchtlingsthema, was jetzt so 2015 ganz groß bei uns natürlich aufkam, als hier diese ganze Geschichte richtig losging. Und zeigt im Prinzip einfach den Weg der Flüchtlinge, wie er so üblicherweise gemacht wurde aus Syrien.
Ach, und dann irgendwann mal hier war. Hat das da tatsächlich was mit Mittelmeer zu tun, oder?
Ging tatsächlich ein bisschen auch darum, dass ging es um ein paar Sportschwimmerinnen, also die tatsächlich das Ganze sportlich gemacht haben, auch schon in Syrien. Und dann aber eben flüchten mussten, beziehungsweise es wäre wohl besser gewesen, das jetzt mal zu tun, ne? Auf die Art, damit wir eine Zukunft haben. Und haben dann durchaus auch auf dem äußerst riskanten Wasserweg während dieser Flucht so ein bisschen natürlich die Leute da gerettet. Es soll wohl auch alles auf wahren Begebenheiten sein, wobei wir wissen, wie das ist in Filmen, das wird immer noch ein bisschen ausgeschmückt, ne? Letztendlich ging es dann aber darum, wie die dann, also es ist so ein bisschen Parallelerzählung, auf der einen Seite die Flucht an sich, dann auch durch ganz Europa, bis sie dann irgendwann mal hier in Deutschland angekommen sind, durch die ganzen Lager und so weiter. Das ist die eine Seite des Films, die andere Seite ist dann aber auch, als sie schon hier in Deutschland sind und dann quasi auf, damit sie auch irgendwas zu tun haben hier, praktisch sich am Schwimmsport wieder da reinfinden wollen, hier so bei uns, und da eben einen Trainer finden und da dann letztendlich auch, ich meine, ich weiß gar nicht mehr, bei irgendwelchen Olympischen Spielen, ich glaube 2016 cool Runnings, oder sowas.
Cool Runnings, muss ich gerade dran denken.
Ja, nur ohne das Ei. Ja. Haben dann, glaube ich, 2016 bei den Olympischen Spielen irgendwie da zumindest noch so ein Sonder... Ich weiß nicht genau, wie das da funktioniert irgendwie. Nee, nicht Sonderpokal. Ich glaube, da geht es irgendwie so, dass du in gewissen Kategorien da eben reinkommst. Und das konnten sie wohl aus irgendeinem Grund nicht. Aber sie haben dann, es gab dann da irgendwie so eine Sonderkategorie für Flüchtlinge bei den Olympischen Spielen. Und da konnten sie dann zumindest noch mitmachen. Sei es wie es sei, guckt euch den Film an. Ist auf jeden Fall mal ein interessanter Einblick in dieses ganze Thema, wenn man so ein bisschen genervt ist von dieser ganzen Geschichte, wie das hier gerade so abläuft und so, ne? Also man sieht die Welt mal mit anderen Augen.
Dann nicht noch mehr, sondern ist durchaus trotzdem...
Ich würde sagen, man entwickelt ein gewisses Verständnis dafür.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, mal auch ganz wichtig.
Und wen spielt dann der Schweighöfer?
Den Trainer.
Also.
Ja, es geht schon. Also dafür taugt er mal.
Okay.
Ja, riskier's mal. Kann man sich mal angucken. Ist, glaube ich, auch im Streaming irgendwo. Ich meine, Netflix oder so. Oder?
Ah ja, gutes Stichwort.
Und damit kommen wir zum nächsten. Streaming.
Streaming, da sind wir jetzt beide nicht so exzessiv unterwegs. Deswegen haben wir es jetzt auch nur an den Rand gepackt. Können wir vielleicht mal ein bisschen mehr ausholen irgendwie. Aber wir wollen ja nicht verheimlichen, dass es auch beim Streaming Filme gab, wie zum Beispiel Im Westen nichts Neues.
Ist das ja auch ein Streaming-Film. Das sowas aber auch.
Doppelkategorie, ja.
Vermischt sich jetzt ein bisschen, genau. Aber.
Ja, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, was eine Überraschung und Streaming zugleich für mich war. Einer, der sehr negativ besetzt war. Lange Jahre für mich zumindest, weil es nicht mein Humor war, dieser damalige, Adam Sandler und Black Diamond, Hammerfilm. Und auch teilweise so ein bisschen stilistisch verwandt, zumindest mal vom Kamerastil, aber nicht so hart. Ist etwas neuere, der wäre Hustle auch von und mit ihm, dieser als Basketballtrainer, da sind wir wieder beim Trainer. Ja. Das fand ich doch mal sehr schöne Überraschung. Hast du die gesehen?
Ja, ich habe Hustle habe ich gesehen. Für Black Diamond hat dann mein Netflix-Abo nicht mehr gereicht. Das war dann schon gekündigt. Das ist aber, glaube ich, dann der nächste auf meiner Liste. Da, wenn
also
ich das
Hustle
Ding mal
ist
wieder...
ein bisschen mehr Feel Good, aber Black Diamond ist als Film dann doch der bessere Film, der mehr so für die Ewigkeit ist.
Okay, das ist interessant, weil den habe ich deshalb nach hinten geschoben, weil ich irgendwo gehört hatte, dass der dann doch irgendwie nicht so genial sein soll. Aber okay. Hustle ist da, kann ich so als einzigen da an der Stelle beurteilen. Ich fand es irgendwie ganz witzig, wie der denn da den Berg hochscheucht.
Und es sind ja auch, USA gibt es ja sehr viele, auch von Schauspielerpromis, Basketballfans oder auch von den anderen US-Sportarten, sage ich mal. Und da zählt Adam Sandler definitiv dazu. Und wie sollte es anders sein? die ganzen Basketballer, die stehen dann im Abspann as himself.
Ja, natürlich, das ist irgendwie immer so.
Dementsprechend sind die Basketball-Szenen auch echt cool.
Ja, also, vor dem Hintergrund hat er mir auch sehr gefallen, einfach weil man auch wieder mal so einen Einblick bekommen hat in diesen Basketballsportwert, der mir jetzt einfach so überhaupt nichts sagt. Also ich kenne es so ein bisschen aus den 90ern, als wir Kiddies da halt auch irgendwie Fans waren und auf der PlayStation 1 damals noch die NBA-Spiele da gezockt haben oder was weiß ich. Das war irgendwie nie so mein Fall. Michael Aber Jordan. Ich habe es halt, ja, Michael Jordan, Space Jam und so, man kennt das ja alles, ne? Das ist halt,
wir 90er. Und natürlich geht die Story auch darum, irgendwie, wie es einer schafft, ne? Also so dieses vom Underdog zum.
Was es da alles für Hürden gibt, vor allem auf diesem Weg und was die alles leisten müssen, das sieht man dann doch. Das sind halt doch nicht einfach nur überbezahlte Spieler, sondern da steckt schon ein bisschen was dahinter und das ist halt wirklich echter Leistungssport, so wie wahrscheinlich mit allen Sportarten irgendwo, aber ne, seltsam. Aber gibt einem wirklich einen interessanten Einblick, von daher alleine deshalb schon.
Und in beiden Filmen spielt Adam Sandler super gut, also als Schauspieler und nicht so, wie du vorhin mal Dumm und Dümmer als Referenz erwähnt, das so in die Kategorie ging ja eher seine alten Werke. Dieser Comedy-Style, der mir dann irgendwann nicht mehr so reingegangen ist. Also das dementsprechend war das so für viele überraschend, wie er jetzt so andere Töne anschlägt. Sehr gekonnt. Was anderes, aber ich glaube, da holen wir jetzt nicht so weit aus. Streaming heißt natürlich Serien. Mhm. Habe ich auch ein paar gesehen, aber nicht so viel. Eine, die ich vielleicht noch erwähnen würde, ist der jetzt ziemlich neu, The Consultant, von und mit Christoph Waltz produziert. Da spielt auch eine Hauptperson, hat super spannend angefangen. Also wo ich dachte, wow, ach du krass. Und dann so war auch direkt die ganze Staffel, ist ja eine Kurzserie online, da konnte man dann wegbingen. Und dann doch, was oft bei so Serien ja das Phänomen ist, so stark angefangen, stark nachgelassen, war dann so mehr es Richtung Auflösung ging, war dann so, ah ja, okay, das soll es sein. Nee, klar, könnte ich mir schon denken, aber hatte ich mir dann irgendwie dann doch mehr erhofft. Aber die Spannung, mit der die loslegt, ist mega krass. Aber so, ob ich es dann in Summe noch empfehlen würde, weiß nicht, weil am Ende ist dann doch geht so. Zum Glück ist es dann wenigstens keine lange Serie.
Mhm. Hast du jetzt durchgeguckt, oder?
Ich habe sie durchgeguckt, ja. Okay. Das war sie dann schon. Es ist so eine, wie sagt man da, Miniserie. Also die Folgen haben Normallänge, aber es ist, glaube ich, auch keine zweite Staffel geplant. Und es waren halt, keine Ahnung, 10 Folgen oder sowas.
Kann es sein, dass sie sich ein bisschen wieder zu sehr auf ihren Hauptdarsteller verlassen haben an der Stelle?
Das war nicht so das vorrangige Problem, sondern, also kurz gesagt, um was geht's da? Um einen Firmenberater, der irgendwie so auf einmal auftaucht und dann die ganze Firma dann auf den Kopf stellt. Und die Firma ist so ein IT-Startup, die Handyspiele machen, was schon mal so ein bisschen Generation Z verarsche die ganze Zeit sein soll mit, da sind sie, die jungen, hippen Leute. Und da kommt dann der alte Christoph Waltz und macht einen nach dem anderen rund. Also die Jungen kriegen da so ordentlich auf die Mütze. Und dieser Christoph Waltz-Typ, der Consultant, das ist offenbar, ist der nicht so ganz normal. So weit kann ich schon mal sagen. Und dann ist die Frage, wie ist die Auflösung? Inwiefern ist der nicht normal? Oder was hat er für Auftraggeber? Und an was hängt das dann alles so? Warum ist er so drauf? Und dann läuft es einer für mich unbefriedigenden Auflösung irgendwann entgegen, die dann auch natürlich rückblickend mit der Logik nicht immer so, also so nach dem Motto, wenn dies war, warum denn dann eigentlich nicht das? So zum Beispiel, ich will jetzt nicht so viel spoilern, weil damit hat es schon auch zu tun, aber insbesondere Richtung Auflösung fand ich ihn da nicht mehr so. Aber die ersten 3 Folgen habe ich gedacht, ja, also. Aber es ist oft so ein Effekt, wenn so ein Horrorfilm, der ja im weitesten Sinne ist, ne, zumindest ein bisschen gruselige und lustige Serie, wenn das so mega anfängt und man denkt, wow, also das ist ja hier crazy, was kommt denn hier, das dann leider immer sehr naheliegend ist, dass die Auflösung irgendwie Aliens oder irgendein anderer Blödsinn, ja, so ganz am Ende. Und es war Zauberei. Ja, also so im Prinzip so
perfekt.
Ja, und man denkt, was soll denn das gewesen sein? Ja, und dann kann es halt auch die Auflösung nur so, alles war geträumt. Ja, so das ist vollkommen dünnes. Also es geht oft damit einher, wenn man dann so super viel erwartet und denkt, wow, jetzt erzähl mir was.
ist natürlich schade, wenn es dann so ausgeht. Aber ja. Naja, gut.
Das und umso mehr sind so Filme wie Matrix dann, wenn man sie zum ersten Mal sieht, Matrix 1, dann natürlich so, wow, da kam mir dann was, wenn man es noch gar nicht wusste und jetzt auch sich versucht zurückzuversetzen in die 90er.
Ja. Aber gut, wobei da die Auflösung schon relativ früh kommt.
Genau.
Da geht es dann nur darum,
und die wird dann eigentlich durchgeritten. So.
Da wird die Grundlage, also mit der Auflösung wird die Grundlage für Action geschaffen.
So ist es.
Da, um quasi
und dann gibt es ja so gesehen noch Status eine. Neo ist dann der Auserwählte, also das wäre dann die zweite.
Ja, also. Wobei, da wird es mir dann zu crazy. Ne? Aber das ist ja das Thema, kennt man ja. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel im Bereich Streaming, beziehungsweise habe ich die alle jetzt schon in anderen Kategorien genannt, die mir aus dem reinen Streaming-Angebot sehr gut gefallen haben. Aber ich würde einen an der Stelle jetzt nochmal erwähnen, das hatten wir allerdings auch schon als Filmtipp, Don't Look Up. Don't Look Up, definitiv ein Film, den man sich auch mehr als einmal angucken kann, eigentlich sogar noch mehr.
Ich nicht. Also ich habe ihn gesehen, mir hat er gar nicht gefallen.
Aber das Ende, Mensch, das Ende.
Ja gut, das Ende ist dann auch nochmal so einmal 360, 270 Grad im Kreis gedreht, also ziemlich ganz am Ende. Die wilde Wendung, okay. Aber ansonsten war es für mich eine vollkommen misslungene Klimaerwärmungsparabel, die irgendwie so meilenweit am Dingens vorbeiging. Aber einige fanden ihn auch mega cool und mich halt ausgeschlossen.
So unterscheiden sich die Geschmäcker. Aber ich wollte ihn an der Stelle nochmal erwähnt haben, einfach um das Ding hier richtig schön abzurunden.
Es war zumindest ein herausragendes Streaming-Ereignis, das kann man schon sagen, ja.
Sehr gut. Ja, ich glaube, damit hätten wir unsere Liste durch. Dann machen wir heute keinen Filmtipp zum Schluss, denn ich glaube, da hattet ihr jetzt schon genug. Also wenn da nichts dabei war, was der eine oder andere noch nicht gesehen hat, dann weiß ich auch nicht. Machen wir heute als Abschluss einen Podcast-Tipp.
Der Heimkinopraxis-Podcast-Tipp.
Ja, und der Podcast-Tipp, der kommt heute von mir wieder. Ich habe mich auch mal ein bisschen wieder woanders eingehört. Und was ich heute empfehlen möchte, ist der Podcast Setgeflüster. Von und mit Benjamin Schubert. Ist jetzt nicht unbedingt jemand, den man auf den ersten Blick kennt, ist ein Filmschaffender im Bereich Audio. Und Benjamin Schubert interviewt in jeder Folge jemanden, der irgendwo im Bereich Film tätig ist, sei das jetzt als Kameramann, als Produzent, als Best Boy. Na, wisst ihr, was ein Best Boy ist? Ganz ehrlich, muss man schon ein bisschen googeln, ne? Steht in jedem Abspann drin, aber irgendwie keiner weiß so richtig, was ein Best Boy ist. Und in jeder Folge wird im Prinzip jemand aus einem Filmberuf interviewt und erzählt einfach so ein bisschen, wie da der Alltag abläuft, was eigentlich bei diesem Beruf genau gemacht wird. Und ist einfach super interessant. Also für jeden, der viele Filme guckt, aber eigentlich mit diesen ganzen Sachen im Abspann nicht wirklich viel anfangen kann, da lernt man dann doch einiges. Und man merkt da natürlich auch, dass da wirklich sehr, sehr viel dran hängt.
Also um das aufzuklären, Best Boy ist der Assistent vom Gaffer.
Ja, und was ist der Gaffer?
Tja, das wird sicher auch erklärt.
Genau. Also
ein, zwei da oben in der Hackordnung.
Ja, wobei man da auch ein bisschen aufpassen muss mit den Begriffen. Das wird alles natürlich am Beispiel der deutschen Filmproduktion erklärt, womit die Begriffe nochmal immer ein bisschen anders sind. Ja.
Genau.
Das ist halt so aber Sachen wie.
Ich kann jetzt verraten, was es ist. Aber es werden auch die Unterschiede aufgezeigt, weil es gibt ja auch so unter anderem durch Gewerkschaften getrieben, auch Unterschiede in der Produktionsweise, dass zum Beispiel traditionell in USA ein Film, ich weiß gar nicht, wie man da die Gewerkschaft so zwingend mitreden kann, aber de facto tut es auf jeden Fall. Du darfst keinen Film drehen ohne Kameramann oder Frau.
Was ist das denn für eine blöde Regel?
Ja, und wenn, was es ja manchmal gibt, Regisseur, Regisseurin sagt, das ist aber genau mein Ding, ich mache das am liebsten genau das selber, dann ist es kreativ nicht verboten, aber du musst dann quasi jemanden neben dran stellen.
Aber dann ist doch der Regisseur der Kameramann. Das ist doch so, als würde ich sagen, du darfst nicht Auto fahren ohne Lenkrad.
Du musst den beschäftigen. Ja, und darum geht es der Gewerkschaft. Okay. Ja. Oder auch, was ein Kameramann macht und was dessen Assistent macht. Dass du zum Beispiel, also ein bekannter Unterschied ist, in USA gibt es für das, was wir jetzt vermuten würden als Kameramann, das ist der Operator. Das ist die Person, die dann tatsächlich das Ding in die Hand nimmt und von links nach rechts schwenkt oder bedient irgendwie. bei Spezialkonstruktionen wie Steadicam und so sind es ja dann nochmal weitere. Aber prinzipiell, wer die Kamera bedient, ist ein Operator. Und der Kameramann, der das kreativ sagt, was gemacht wird, aber gar nichts berührt, so ungefähr, ist der DOP, der Director of Photography. Ja. Also das sind der bekannte Namen an der Stelle. Und auch da gilt das, wenn der natürlich sagt, ich mache das aber am liebsten selber, jetzt gib mir mal die Kamera, mach kurz auf die Schulter, dann darf der das natürlich tun, aber er muss einen Operator beschäftigen, der das und so weiter. Und zum Beispiel Operator und DOP ist in Deutschland traditionell eine Person. Also das ist, wie man sich jetzt erwarten würde, es gibt einen Kameramann, Frau und nicht einen, der sagt, wo es lang geht und der andere, der es bedient.
Der das Ding dann schiebt.
Ja, nee, ja, schieben, genau, schieben würde dann Grip in dem Fall, ja.
Das ist wird immer verrückter. Ja. Ja, aber das ist schon auch jetzt in diesem Umfeld, auch wenn wir jetzt relativ wenig deutsche Filme natürlich schauen, ist es äußerst interessant, was da so abgeht, was da alles dranhängt an so einer Filmproduktion. Auch teilweise wirklich überraschende Zahlen. Ja, also so, ich habe da jetzt noch was im Kopf, von wegen 90-Minuten-Film bekommt 21 Drehtage. Ja, so ganz grob über den Daumen. Ist schon eine Nummer. Ne? Also das, ich hätte da jetzt irgendwie mehr geschätzt, ehrlich gesagt. Aber es geht da halt wirklich sehr, sehr
alles Geld.
Ja, genau. Ja, so ist es. War auch früher mal mehr. Also da werden dann durchaus auch die sehr aktuelle Bezüge natürlich mit reingenommen. Ja, wie war das mal vor ein paar Jahren? Wie ist es heute?
Ist ein interessanter Podcast. Ich hatte da auch mal reingehört. Und es hat sich auch in den letzten Jahren viel getan. Also mehr produziert wird definitiv. Und zu meiner Zeit, also als ich in der Branche noch näher dran war, vor 10 Jahren und mehr, war das so schon sehr dünn, was da produziert wurde in Deutschland. Und es ist viel mehr geworden und es gibt da sogar auch da Fachkräftemangel, weil unter anderem Netflix und jeder macht einen Livestream und was weiß ich was. Also die Menge an Content aus Deutschland ist, oder auch weltweit wahrscheinlich, ist stark nach oben gegangen. Und da hat sich viel getan, was jetzt nur ganz selten in so bekannten Filmen wie im Westen nichts Neues mündet, aber rein die Menge und die Arbeitsbedingungen und das Ganze hat sich doch auch nochmal gut ein Stück weit gewandelt.
Ja, auch ein Riesenthema, so Mindestlohn und solche Sachen, ne? Das hat er schon auch reingezogen an der Stelle.
Manche wollen davon sogar leben, ja.
Soll vorkommen, ja. Und das möglichst.
Hat denen dann keiner verraten, dass das nicht vorgesehen ist.
Genau, in den anderen 24 Stunden, ne?
Ja.
Kann man dann Privatleben haben. Ja, so läuft das. Also, Setgeflüster, ein Podcast, in den ihr auf jeden Fall mal reinhören solltet, ist auch so ein typischer, wo man sich einfach mal ein paar Folgen rauspickt mit Berufsbezeichnungen in dem Fall, die einen interessieren. So kann ich da empfehlen, mal ranzugehen an die Sache. Und wenn es Spaß macht, dann einfach den Rest auch noch anhören. Und sich definitiv. Ja, damit wären wir heute mit dieser lockeren Folge durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet ein paar super gute Filmtipps mitnehmen, wo ihr noch ein bisschen eure Wissenslücken füllen könnt.
Die natürlich alle schön vom Bert aufgelistet werden.
Selbstverständlich, das wird sowieso.
Auf der Webseite und wo das sonst so geht, da hast du was vor.
Das wird wieder ein Riesenspaß, die ganzen Dinger zu verlinken. Oh mein Gott. Naja, wenn ihr irgendeinen von diesen Filmen natürlich noch irgendwie jetzt nachholen wollt oder eure Sammlung hinzufügen wollt, dann selbstverständlich sehr, sehr gerne über den Link in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise auf der Website. Und auf diese Weise könnt ihr gewissermaßen ein kleines Dankeschön für uns dalassen, dass wir hier so unglaublichen, hochwertigen Content liefern. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin viel Spaß mit eurem Heimkino und mit euren Filmen.
Genau, bis dahin.
Macht's gut. Tschüss.
Der Heimkinopraxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de, der Seite rund ums Heimkino.